Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast.
Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien. Hallo Julie.
Hallo.
Und hallo Atta.
Serdrachskr.
Oh je. Ja, wenn ihr euch wundert, was das für eine komische Betitelung am Anfang war hier. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben einen Gastauftritt gehabt in einem französischen YouTube-Video. Und es war uns sehr, 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 sehr beömmelt, wie man unseren Namen ausgesprochen hat.
Ich finde, wir sollten uns von ab sofort immer so nennen, weil ich das
Curly
sehr
kann. Ja, ab jetzt gibt es Neulich in Aventurien nur auf Französisch.
Ja.
Nicht, dass wir das also fließen könnten, aber
ich kann kein Wort Französisch.
Willkommen bei Neulich in Aventurien mit Julie Ta et Curly.
Also falls ihr Französisch könnt, wir verlinken euch das Video mal in den Shownotes. Dann könnt ihr mal nachgucken. Ist auch, glaube ich, ein bisschen, also teils, ich habe es ziemlich geguckt, als es direkt rausgekommen ist, von daher weiß ich nicht, was inzwischen da noch gemacht worden ist. Aber es gibt auch Untertitel, glaube ich.
Nein, es war deutsch untertitelt.
Und unser Deutsch ist dann französisch untertitelt.
Ja,
das klingt auch vernünftig, weil also ich möchte auch nicht FranzösInnen zumuten, dass sie unsere Voice-Overs direkt verstehen, selbst wenn sie Deutsch mal gelernt haben. Das ist ja doch was anderes als insbesondere die Sprache, die noch verwendet wird. Das ist jetzt nicht Alltagssprache.
Ich finde es übrigens an sich, also außer, dass es Französisch ist, was ich nicht verstehe, also nur von dem, was ich an den Untertiteln jetzt wahrgenommen habe, fand das ein außerordentlich sehr, sehr gut recherchiertes und dargestelltes Video. Also es geht um DSA natürlich. Ja. Und vor allem um die Computerspiele von DSA. Also guckt da ruhig mal rein. Keine Scheu vor Französisch. Könnt ihr euer Schulfranzösisch vielleicht mal ein bisschen aufbessern.
Falls ihr noch den Part von uns nachhören wollt, so ungefähr Minute 20, würde ich dann sagen, bei Französisch gebe ich doch auf.
Ja, fand ich super cool. Schöne Grüße, falls du das hier hörst. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der Mensch, der uns da angeschrieben hatte. Aber war eine sehr coole Erfahrung.
Jaden Core oder Jaden Core, keine Ahnung. So war zumindest das, was in der Anfrage drin stand.
Scheint auch in der Szene da in Frankreich ziemlich bekannt zu sein. Der hatte auf jeden Fall sehr, sehr viele Kommentare unter seinem Video. Das war sehr, sehr cool.
Nehmt das als Herausforderung, kommentiert mehr bei unseren Videos.
das hilft. Wenn wir das so ansprechen. Ja. Das ist komisch, aber es hilft.
Das sagen ja auch alle. Es ist allen unangenehm, aber am Ende zur Interaktion aufrufen hilft tatsächlich der Interaktion.
Ja. Und zwar nicht am Schluss, sondern meist zu Anfang, habe ich jetzt inzwischen gelernt.
Ja,
ne?
Am besten immer.
Am besten direkt.
Zeit. eine ganze Folge nur mit Aufforderung zu machen.
Wenn die Folge rauskommt, wisst ihr, wir haben wirklich gar keine Zeit gefunden in dem Monat.
Ja.
Nein, aber tatsächlich, wir freuen uns wirklich, wirklich über jeden Kommentar und wir lesen auch jeden Kommentar, denn Koali ist so fleißig, dass wirklich jeder Kommentar im Discord landet und wir das dann immer schön gebündelt alles nachlesen können.
Das stimmt so gar nicht.
Manchmal gehen wir zurück oder so, aber wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Kommentar.
Es gibt Hürden. Erstens, ich muss den Kommentar irgendwie finden. Das ist wenn er zum Beispiel auf Spotify oder Apple oder irgendwo kommentiert, da ist es ein bisschen schwierig manchmal. Und zweitens, es darf nicht irgendwas total Belangloses sein wie Erster oder so. Das gebe ich nämlich auch nicht weiter. Gut. Oder ihr seid scheiße. Das gebe ich auch nicht weiter.
Ja, das wird kommentarlos gelöscht, also.
Ja, wenn ich mir die Mühe mache.
Gute, konstruktive Kommentare. Und den Rest lassen wir mal, ne? In dem tiefen, weiten.
Ich find's auch manchmal ulkig, wenn Leute so Videos gucken von mir von vor 10 Jahren oder so. Und dann irgendwie so irgendwas kommentieren, so was so mitten in dem Video passiert, aber ohne Bezug. Und ich weiß selber nicht mehr, was ich vor 10 Jahren mal gemacht habe. Ich weiß überhaupt nicht, was sie wollen.
Was? Ja, oder dass sie dir Tipps zur Technik geben oder wie du das anders lösen könntest oder sowas. Ja. Das finde ich auch mal schön, wenn das so unter uralten Videos passiert.
Also die besten Kommentare sind auf jeden Fall auf YouTube. Die kommen immer sehr schnell direkt an. Ansonsten aber auch mal eine E-Mail oder etc. Ne?
Und wenn ihr wissen wollt, ob euer Kommentar angekommen ist, kommt auf den Koala-Baum. Denn da gibt es den Thread, in den Koali die reinposten. Dann seht ihr, ob wir euren Kommentar gelesen haben.
Ja, wenn man koalifiziert wird, ja.
Ach so, ja, Entschuldigung. Aber ja, dann müsst ihr euch Mühe geben. Seid brav und lieb.
Ja. Okay, genug der Werbung. Ich wollte gerade ansprechen, weil Judy mir eigentlich eine Steilvorlage gegeben hatte, so von wegen Vorbereitung. Ich habe gehört, dass Atta das umfangreichste neuliche Aventurien-Skript vor sich liegen hat.
Skript ist etwas übertrieben, aber ja, ich glaube, ich habe nie so viele Zeichen vor. Ich kann es mal checken, aber vielleicht irre ich mich auch komplett und ich habe einfach nur das Fenster jetzt anders gezogen als sonst und deswegen kommen mir so viel vor. Ich werde berichten.
Ja. Es geht nämlich heute um die Achats und die sind ein bisschen kompliziert.
Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gehört, direkt zu Anfang, mit der wundervollen Begrüßung.
Ja. Ich nehme es mir schon jetzt schon zurück.
Also nicht das Französisch.
Nicht das Französisch von Atta.
Auf Französisch sprechende Achats, das wär's doch.
Das, was man nicht versteht, das, was wie ein Gurgeln und Zischen rauskommt.
Ja, definitiv kein Französisch. Ja.
Also ich muss übrigens korrigieren, die Notizen zu den Jalskern und zu den Fjarningern waren noch länger als der Thread jetzt, aber das ist länger her.
Oh.
Tja, ich tue es mir leicht enttäuschen.
Ja, da warst du nur gründlicher, bis du dich ein bisschen unserem Konzept angepasst hast, ne?
Ja, ich fange mal an. Also wenn ich neue mit DSA anfange, ja, und kaufe mir das Grundregelwerk, dann habe ich keine Ahnung, was Achats denn sein sollen. Was sind denn Achats?
Fairerweise, wenn du neu mit DSA anfängst und mich fragst, Rassen, würde ich sagen, scheiße, ist egal. Klären wir in 30 Sessions und 2 Kampagnen, dann könnte vielleicht der erste Achats realistisch in deinem Abenteurerleben relevant werden, wenn du nicht an ganz komische Spielorte reist.
Es sei denn, der startet mit seinem...
Ja, und das war die neuliche Navidul-Folge. Klären wir später.
30. Wir haben 30 Folgen später mindestens.
Ja, ich glaube, die Aufrede zieht nicht mehr bei uns. Achats sind die aventurischen Echsenmenschen, würde man sie wahrscheinlich nennen. Also das ist natürlich je nachdem, in welcher Fantasy-Welt man sich bewegt. Ich glaube, da gibt es schon sehr hohe Varianz, sowohl darin, wie die aussehen, als auch wie sie benannt werden. Das ist nicht so eindeutig wie Elfen und ZwergInnen und sowas. Aber es gibt schon in sehr vielen Fantasy-Systemen so grundsätzlich das Konzept von Humanoiden, im weitesten Sinne Amphibien, und die Achats sind das Pendant, was es in Aventurien gibt, an Kulturschaffenden. Also das ist auch für uns, glaube ich, also korrigiert uns gerne, wenn wir da falsch liegen, aber ich glaube, damit haben wir auch alle großen kulturschaffenden Spezies Aventuriens, zumindest alle spielbaren, abgehandelt. Die Achats waren die letzten, die auf unserer Liste standen.
Ja, und für mich...
Also aktuellen. In der Vergangenheit gab es noch viel mehr, aber...
Die am meisten High-Fantasy-Behafteten. Ich glaube,
weiß nicht, aventurische Elfen sind so magiedurchdrungen. Also sind vielleicht die ungewöhnlichsten von den Kulturschaffenden. Da würde ich mitgehen, aber ich weiß gar nicht, ob ich sie als die High, also, aber das ist vielleicht ein bisschen Definitionsfrage.
Nicht unbedingt High Fantasy im Sinne von Magie, wobei da natürlich auch das eine große Rolle spielt und eine besondere Rolle, wie ich finde. Kommen wir bestimmt noch zu. Aber für mich das, was ich am wenigsten erwarte, was Alrik, wenn er sein Dörfchen verlässt, trifft.
Ja,
es sei denn, er stolpert über einen Krokodilkopf. Und, ja, also.
Das ist ja auch kein Achats.
Aber Achats sind keine Krokodile, das ist mir schon bewusst. Aber ich finde das schon auch, ja, wir haben in Aventurien sehr, sehr viele Sprachen, aber sowohl die Sprache als auch die Schrift, als auch alles, was irgendwie bezeichnet wird. Ich finde es super kompliziert und für mich nicht so zugänglich wie das Aventurien, was ich kannte. Ich habe tatsächlich Achats, ich kannte Aventurien lange, lange und von Achats, ja, das war, ne, ich weiß nicht, wann sie spielbar wurden. Das weiß ich jetzt leider nicht.
Auf jeden Fall DSA 4. Da waren sie ja, auf jeden Fall spielbar. Ich weiß nicht, in 3 waren sie, glaube ich, auch nur Antagonisten. Bin mir nicht sicher.
Aber ich habe die nie so präsent gehabt oder auf dem Schirm gehabt. Und da ist so viel drin, hätte ich einfach nicht gedacht.
Ich glaube, also die Achas sind auch definitiv die spielbare Spezies, die am weitesten weg von unserer Vorstellung eines mittelalterlichen Menschen ist. Das beginnt damit, dass Achas wechselwarm sind. Das heißt, sie auf Hitze und Kälte reagieren, dementsprechend sich in kalten Gegenden, also es gibt noch wieder Unterformen, wo das nicht ganz dramatisch ist, aber in kalten Gegenden eigentlich nicht vorkommen und auch nicht aktiv sein können, was natürlich auch die Abenteuerauswahl und die Möglichkeiten der Spielbarkeit erheblich drosselt. Und das sind doch so Sachen wie Achas legen Eier. Das ist einfach ein ganz anderes, also es ist einfach ein ganz anderes Konzept, eine ganz andere Beziehung zum Thema Kinder und Fortpflanzung, als es das in unserer Vorstellung von Menschen, Orks, Elfen, ZwergInnen und allem möglichen sind. Naja.
Hinzu kommt, ja gut, das haben aber auch viele Kulturen in Aventurien und andere Stämme, durchaus eine sehr, sehr bewegende Geschichte und dadurch mit verbundene Einstellung und Sichtweise auf alles in Aventurien.
Aber fangen wir vielleicht mal anders an. Wie habe ich mir denn eine Achas visuell vorzustellen? Wir haben schon gesagt, es sind keine Krokodile, aber es sind Echsenmenschen.
Auf 2 Beinen mit einem Echsenkopf geschubbt.
Ich stelle mir sie zumindest immer so vor und ja auch sehr viele Artworks, die ich davon gesehen habe, ist so ein bisschen aufrechtgehende Eidechsen.
Oder ich glaube, was wichtig ist.
Kormorane oder sowas, manchmal auch oder so, ja.
Achas haben eigentlich auch immer einen langen Schwanz, den sie auch aktiv nutzen. Und, was ich ganz spannend fand, der Hautkamm am Rücken, der auch bei eigentlich fast allen Achas vorkommt, dessen Farbe zeigt das Geschlecht des Achas. Frauen haben rote Rückenkämme, Männer haben grüne Rückenkämme. Aber ich glaube, im Kern trifft es das ganz gut. Nehme einen aufrechtgehenden Eidechse, einen aufrechtgehenden Salamander und man hat eine ganz gute Vorstellung, wie so ein Achas aussieht.
Ja, so ein bisschen wie, wenn ihr Warhammer Fantasy kennt, irgendwie so ein bisschen wie die Skinks, eher wie die Sauruskrieger. Sauruskrieger sind schon ein bisschen zu brachial muskulös. Also wobei es wahrscheinlich auch brachial muskulöse Achats gibt, aber zumindest in der Darstellung, so wie ich die meisten Artworks so vor Augen habe, sind die eher grazil, agil, so eher in so Eidechsen-mäßig, die so, ne? Nicht krokodilmäßig.
Ja, es gibt ja quasi die, mit den Krakoniern gibt es ja die Echsen-Spezies, auch in der aventurischen Geschichte, die eher nach Krokodilen orientiert ist. Aber ich glaube, dass, sobald wir alle verschiedenen Echsen-Spezies durchgehen wollen, die irgendwann in der aventurischen Geschichte mal von irgendeinem AutorInnen eingeführt wurden. Dann vielleicht die zweite Frage, wenn wir schon darüber reden, wo Alric Alltagsaventuria Achas, also dass sie den wahrscheinlich am seltensten begegnen, wo kommen denn Achas überhaupt vor? Welche Orte fallen euch ein, die mit Achas verbunden werden?
Maraskan und die Echsensümpfe im Süden.
Die heißen nicht umsonst so, ja.
Ja. Ich glaube,
da hauptsächlich konzentriert.
Im Süden vom Horasreich, halt so in den Grenzgebieten auch noch.
Ja, das sind ja quasi, da gehen die Echsensümpfe ja quasi drin über.
Ja, genau.
Ja.
So, das heißt also, im Süden vom Horasreich sollte man sie öfter auch antreffen können, wahrscheinlich. Ja. Kom teilweise?
Nee, eigentlich quasi nicht mehr. Also erstens ist natürlich für Echsen auch sehr lebensfeindlich, weil trocken. Ja. Und da spielt Bastrabuns Bann eine große Rolle, aber da kommen wir später sicherlich noch zu.
Ja. Okay, Das wäre so, das wäre mir eingefallen.
Aber also hauptsächlich tatsächlich Maraskan, Echsensümpfe. Ich glaube, es gibt so einzelne Ahas, die noch in den Sveltsümpfen leben und im Orkland.
Genau, es gibt die Orkland-Ahas. Das sind nämlich die einzigen Ahas, die bei Kälte nicht langsam und starr werden, sondern die einfach einen Winterschlaf halten. Die auch etwas kleiner und kompakter sind als die anderen Ahas. Um eben die Kälte, die Wärme besser im Körper zu isolieren. Aber das ist halt irgendwie auch so ein ganz exotischer Ort, wenn man sich das anschaut, wo Achas sonst vorkommen. Das ist so ein Bogen unterhalb der Kom, der sich dann auf Maraskan und eben auf die Waldinseln bis nach Süden zieht. Und dann halt im Orkland.
Genau. Und die sind aber auch kulturell tatsächlich sehr auseinander entwickelt.
Ja.
Ne?
Ja.
Die unterscheiden sich jetzt. Ich glaube, wir werden ja auch nicht auf alles einzeln eingehen, aber wir werden ja vermutlich über den Hauptteil, ich sag mal, da, wo man die meisten findet, den, nämlich die Echsen-Sümpfe sprechen. Ein bisschen das Südaventerusche Leer. Vielleicht noch inklusive Maraskan.
Ja, und damit hast du ja auch die meisten. Und also ich selbst, also auch die Orklandachas unterscheiden sich nicht allzu sehr von den Stammesachas, die es zum Beispiel auch in Echsen-Sümpfen gibt. Das sind einfach, also bei Nachas muss man, glaube ich, grundsätzlich quasi zwei Grundstrukturen unterscheiden. Es gibt die sogenannten Stammesachas, die wirklich eine klassische Stammeskultur sind, relativ archaisch, naturverbunden. Es gibt da jemanden, also einen Häuptling oder einen König oder eine Königin, die quasi diesen Stamm führt, aber ansonsten kaum Hierarchien. Es ist halt also so ein bisschen diese typisch westlich idealisierte Blick auf Stammeskulturen. Und dann gibt es die Achas Ra, die sich darin bemühen, das alte Wissen und die alten Kenntnisse der Achas weiterzuhalten. Aber mit den Stammesachas sind die Orklandachas auch gut erklärt. Da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen als das. Beziehungsweise, falls es da mehr zu sagen gibt, wird das hoffentlich in der Orkland-Spielhilfe, die irgendwann kommen sollte. Vielleicht mal thematisiert, aber eigentlich gibt es da jetzt so viel zu holen.
Nichts irgendwie super Wichtiges zu erfahren.
Ich weiß auch gar nicht, inwiefern die DSA-Redaktion damals sich auch irgendwie von Warhammer hat inspirieren lassen, aber zumindest in der Phileason-Saga, wo die Achats vorkommen, gibt es auch so ein bisschen die Richtung, dass sie so ein bisschen so Azteken-like sind oder dargestellt werden.
Ja. Pyramiden sind ein sehr typisches Achas-Bauwerk. Und da reden wir auch nie weniger von ägyptischen Pyramiden, sondern eben eher von Pyramiden im Stile der Maya, Inka und Azteken.
Weil wir dann schon bei den Achas-Ra eher sind und nicht bei den Stammes-Achas vermutlich. Ja. Und die dritte Gruppierung sollten wir vielleicht auch noch mit erwähnen.
CTKI-SSRR.
Genau. Das ist unaussprechbar.
Gesundheit.
Ja, das wären so die drei großen Gruppen, die ich jetzt auch so auf dem Schirm habe, die tatsächlich.
Wobei man ja schon diskutieren könnte, ob die genannte letzte Gruppe, die Ktkis, wirklich eine eigenständige Gruppe sind oder nicht eigentlich Stammesachas, die einfach nur wesentlich organisierter sind. Die haben sich die werden angeführt von einer intelligenten Flugechse von Fkrsra, V-C-R-S-S-R-A. Wir buchstabieren am besten jetzt alles mit, falls irgendwer was nachrecherchieren möchte. Zusammengeschlossen haben.
Und niemals vergessen, immer dazwischen.
Ja, das ist, wenn ich Pause, also genau, die Pausen dazwischen sind Apostrophe in der Regel. Die jetzt versuchen quasi eine Art neue Hochkultur aufzubauen, aber im Endeffekt sind es im Wesentlichen Stammesachas, die sich einfach jetzt mehr zusammengeschlossen haben und quasi jetzt gerade diesen Prozess durchmachen, in Abgrenzung zu den Achas-Ra, die eben keine neue Kultur bilden wollen, sondern versuchen, die alte Kultur der Achas zu bewahren und irgendwie zu erhalten gegen den Lauf der Zeit.
Im Prinzip haben wir ja dann ja sozusagen vier, wobei du hast ja jetzt die Untergruppierung der Tkis erwähnt. Wen ich dabei aber noch wichtig finde, das ist Ska, wobei das jetzt nur ein einziger Ahas ist, den ich aber für sehr wichtig halte. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich so, wir haben die Stammes-Ahas, die einfach so weitermachen wollen, wie sie gerade sind. Die leben in Sippenverbänden, bewegen sich auch saisonal, je nachdem wohin, so ein bisschen wie so ein ziehendes Volk. Eben, ja, so naturverbunden auch organisiert sind mit einem König oder Schamanen oder Häuptling. Sind eng mit der Umwelt verbunden. Aber nicht unbedingt friedlich, ne? Also Hass sind jetzt nicht unbedingt die naturverbunden, friedlich lebenden Wesen.
Bei Stammesachas schon. Stammesachas sind an sich grundsätzlich friedlich. Die sind auch kampffähig, aber es ist dann eher ein sich verteidigen. Die sind nicht klassisch so, wir überfallen unsere NachbarInnen oder sowas.
Nee, genau. Also nicht kriegerisch orientiert, aber auch nicht.
Die sind wehrhaft.
Genau.
Territorial teilweise, ne? Also. sich verteidigend, wenn da irgendjemand hinkommt. Wahrscheinlich auch aus schlechten Erfahrungen mit der Menschheit wahrscheinlich.
Die finde ich tatsächlich noch am einfachsten zu begreifen, wenn man sich in die AHAs einliest, und auch am einfachsten nachzuvollziehen und am einfachsten sich da rein zu versetzen. Obwohl man tatsächlich, ich denke mal, wir kommen auch recht zeitnah über die Geschichte der Haas zu sprechen, dann durchaus eine interessante Erklärung findet. Denn die Geschichte der Haas ist, finde ich, sehr bewegend. Und als ich sie das erste Mal gelesen habe, fand ich das sehr überraschend, was ich gelesen habe.
Ja, red doch nicht so um den Brei rum, erzähl's doch.
Ja. Also sind die Ahas wie soll man sagen, ein Miniteil einer nicht mehr vorhandenen Hochkultur, die in der Hochkultur aber quasi das Sklavenvolk waren.
Und da knüpfen wir uns an die letzte Folge an, die ihr jetzt sofort nachholen solltet, falls ihr sie nicht gehört habt, weil im Endeffekt die Ahas in der Pyramide der Drachenherrschaft das unterste Glied quasi waren. Also es hat ja quasi eine Pyramide an Drachen und darunter gibt es dann die Echsenvölker und unter den Echsenvölkern ist das der Achas damals das niedrigste Volk gewesen, als sie im 9. Zeitalter entstanden sind.
Genau.
Sehr bewegend.
Ja, weshalb ich, also es ist halt das Sklavenvolk, das sozusagen auf Dere übrig geblieben ist. Wobei das nicht bedeutet, dass...
die Drachen gibt's ja noch, ne?
Genau, nein, aber das, Geschichte da, es gab ja das Reich Zeta, was unter Pödakor damals mächtig war. Und das ist ja nicht einfach untergegangen oder vernichtet worden.
Soll ich gar nicht sagen, Pödakor, das gibt's ja noch.
Ja, Pödakor ließ es halt in eine Globule entrücken. Und das befand sich damals da, wo die heutige Wüste Qom ist. Und es fand ich schon sehr beeindruckend, einfach mal so ein ganz großes, mächtiges Reich mit allen darin sich befindlichen Echsenvölkern etc. und so weiter und so fort. Einfach mal in eine Globule verschwinden lassen, puff. Und
ich möchte das kurz anmerken, es ist
übrig.
Es ist umgekehrt. Zeta wurde durch Pyrdakor mithilfe des Schlüssels des Humus erschaffen und der hat einen riesigen Dschungel mitten in der heutigen Qom angelegt. Es wurde damals auch als Garten Pyrdakors bezeichnet und entrückt wurde es durch einen exischen Statthalter Pyrdakors, durch Schrzes Eich, nach dem Fall Pyrdakors. Also Pyrdakor selber hat mit der Entrückung tatsächlich nichts mehr zu tun gehabt, da war er erledigt. Aber das ist natürlich ein großer Zeitsprung zwischen.
Ja, gut.
Aber ja, im Endeffekt ist Zeta so das Zentrum der auch der Achas-Kultur als Dienervolk in dieser exischen Hochkultur. Der Höhepunkt so 7900 vor Bosbarans Fall und als Teil dieser exischen Kultur oder als Dienervolk der Drachen natürlich in beiden Drachenkriegen auf Seiten Pyrdakors, allerdings damit im zweiten Drachenkrieg, wenn ihr mehr über die Drachenkriege wissen wollt, hört die letzte Folge, auf der Seite der Verlierer und deswegen wurde Zeta entrückt und dadurch ist die Qom entstanden.
Und die Novadis haben ja auch immer noch und auch in ihrem Volksglauben ja immer noch dieses Anti-Exische drin, was ja auch auf die Achats zurückzuführen ist. Und die wohnen da ja halt jetzt, ne? Also.
Ja.
Ein Schelm, wer Zusammenhänge sieht.
Ja, aber damit ist, finde ich, wird die Gruppierung, die Ahasra, interessant oder ich kann sie ja nur ambivalent betrachten, denn das ist ja der zweite große Teil der Ahas und die Ahasra sind quasi die Bewahrer der alten Hochkultur des Kastensystems. An der Spitze stehen die Kristallomanten und Priester und gleichzeitig ignorieren sie eigentlich die Sklaven waren, also quasi der unterste Punkt der Pyramide.
Juli, du redest in Zungen. Was sind Kristallomanten?
Ich sag ja, das ist wie ein eigenes eigene Weltlesen. Wir sind hier nicht in Aventurien, wir sind hier in neulich in Echsensümpfen. Aha, das ist Ja, Christelomanten ist was ganz Spezielles. Das sind die quasi die Magiekundigen, die Zauberer. Aber das ist jetzt wirklich ganz auf das Kleinste reduziert oder auf das Verständnis des Aventuriers runter reduziert. Der Ahas.
Ja. Das ist eine eigene Form der Magie.
Genau. Ich finde, hier zieht sich auch ganz schön dieses Muster rein, wenn man sich drüber nachdenkt. Die Echsenvölker und auch das Volk, was die Ahas ursprünglich beherrscht hat, die Skrschim, sind von den Drachen erschaffen worden und wirken ihre Magie, wie der Name schon sagt, im Wort Kristallomant, mit Kristallen. Und wenn wir dann nur daran denken, dass Drachen stets einen Karfunkel in sich tragen, was ja auch ein Edelstein ist, finde ich das auch irgendwie sehr passend und sehr stimmig. Weil im Endeffekt sind die KristallomantInnen die Ahas, die das Wissen bewahrt haben, was von den Skrschim entwickelt wurde und damals angewandt wurde. Einzelne Ahas wurden darin geschult und das ist eben jetzt das, was man heute als Kristallomantie kennt, wo die Magie eben durch diese Kristalle kanalisiert wird, wobei jeder dieser Kristalle einem der magischen Merkmale zugewandt ist und das finde ich irgendwie ganz bezeichnend, das Merkmal dämonisch existiert dabei nicht. Das heißt, KristallomantInnen sind nicht dazu fähig, dämonische Magie zu wirken, was sie ja gleichzeitig, also eigentlich schon unter den aventurischen Magiekundigen ja schon ein bisschen hervorhebt, weil sie gar nicht erst in diese Verführung geraten können, weil es schlichtweg nicht möglich ist für sie.
Was aber vielleicht auch mit ihrem Glauben zusammenhängt, denn in ihrer Religion wird ja nicht zwischen Göttern und Dämonen unterschieden. In dem Sinne.
Inwiefern?
Ja, da entfernen wir uns nochmal ganz weit weg von Aventurien im Prinzip. Denn wir haben hier wieder 12 Götterglauben, auch wenn man durchaus oder der Aventurier wahrscheinlich seine Bezüge auch entsprechend zieht und diese auch versucht werden, wobei ich das jetzt nicht so genau nachvollziehen konnte. Aber ja, wir haben natürlich hier ganz, ganz, ganz viele neue Sachen. Denn nebst den Christomlomanten haben wir jetzt nicht die Götter, sondern die Ranga, die von den Ahas, also man kann es quasi sich als Merksatz sagen, dass die Ahas die Welt nicht sauber in gute Götter und böse Dämonen teilen, sondern dass die Ranga für sie mächtige Wesen sind, die besänftigt werden wollen und man deren Aufmerksamkeit nicht auf sich lenken möchte und sogar vermeiden will. Und ja, als mächtige Wesen sind es dann halt, ja, große Wesen, die eben vielleicht die Macht haben, ein ganzes Volk zum Beispiel zu zerstören.
Und das ist, finde ich, auch gleichzeitig ein wichtiger Punkt, weil was den Glauben der Ahas ausmacht, ist, dass der einzelne Ahas überhaupt nicht relevant und wichtig genug ist, dass ein Ranga ihm oder ihr Aufmerksamkeit schenken würde. Also, wenn man einen reisenden Ahas trifft, dann sind die Ranga fast irrelevant, weil er weiß, ja, ich bin eh nicht wichtig genug, dass irgendeiner von denen mir irgendeine Aufmerksamkeit schenken würde. Und Ahas hoffen dann eher, dass die lokalen Bewohner in der Region ihre Ranga ausreichend besänftigt haben und ausreichend abgelenkt haben, sodass sie da glimpflich durchkommen. Aber das ist keine individuelle Verehrung, sondern eher eine gesellschaftliche, vereinigte Verehrung, die als Gemeinschaft quasi zu vollziehen ist und durchgeführt werden muss.
Spannender Ansatz, finde ich.
Ja, so ganz anders, ne? Also, es gibt in Aventurien ja auch viel mehr als nur den 12 Götterglauben. Es gibt den Eingötterglauben und wir sprachen ja auch über Elfen und so weiter und so fort. Aber der Ansatz ist irgendwie nah an Aventurien, denn so ein bisschen Verbindung bei den einzelnen Ranga kann man ja finden und wiederfinden, finde ich. Aber auch nicht direkt und so ganz anders. Ne? Da Pydakor oder Pyrr, würde ich jetzt wahrscheinlich so aussprechen, wird ja auch als Ranga, ja, verehrt, beziehungsweise gefürchtet eigentlich. Die werden ja nicht verehrt in dem Sinne als Gottheiten, sondern die werden gefürchtet und entsprechend dann besänftigt werden. Ich glaube, Furcht vor allem ist so mit der mitantreibendste Faktor.
Ja, weil auch das dass Arras, das Weltende der Arras darin besteht, dass die Ranga nicht mehr ausreichend besänftigt werden können und dann die Welt vernichten. Weil das tun übermächtige Wesenheiten eben einfach.
Ja, wenn man sich so anschaut, wie Zetar dann, also, da ist ja ein ganzes Buchreich ja verschwunden. Und also die Nichtgläubigen damals, es gab ja auch unter den Zetar, das fand ich super spannend, ein, ich weiß nicht, wie nennt man das? Kaste? Die Shintir? Shintr? Das waren so Kobra-Priester, die den Sonnengott verehrt haben. Die wurden durch Bödakor dann damals vernichtet.
Ja. Prz, oder so hieß er, ne?
Ja, ich weiß.
Also das kommt in der Filiason-Saga kommt das vor und da, da findet man ja noch die Überreste der alten Verehrung der Götter. Also von daher müssen die Echsen irgendwann mal auch andersartig verehrt haben oder ja zumindest war es so dargestellt.
Es ist ja auch ein wesentliches Konzept, dass Pöldakor sich selbst hat verehren lassen als Gottheit. Das ist ja ein wesentlicher Teil der ganzen
Geschichte. Ja, und halt die anderen Verehrungsformen mal, also vor allen Dingen Priss, ja, komplett platt gemacht hat. Ne? Also ja. Von daher, da muss es halt auch traditionelle, also wahrscheinlich ist es auch wieder so ein DSA-Entwicklungsding. Ne? Also viele Autoren schreiben viel und verändern auch viel über die Jahre und wobei auch so ein Zeitding ist in der Filiason-Saga selbst, ne? Also so ein Zeitreiseding. Aber Entschuldigung. Ja. Also da muss es auch immer so eine klassischere Form von Verehrung von Göttern gegeben haben. Aber ja, heute ist das ein bisschen anders geregelt.
Ja, die Ranga werden eher beschwichtigt als verehrt, aber die beiden wichtigsten Ranga der modernen oder der aktuellen Achas sind Hyzint, wo der Name schon beim Aussprechen die Verbindung herstellt, dass es sich wahrscheinlich um Hesinde handelt und auch für Wandlung und Magie steht. Wandlung ist natürlich für Achas als Art, die sich häutet und die damit halt auch ihr Wachstum darstellt, natürlich auch eine andere Bedeutung, als das für andere Kulturschaffende Spezies der Fall ist. Und Zah, geschrieben Z-S-A-H-H, aber die Namensähnlichkeit ist hier gar nicht zu überhören und steht auch hier für Wiedergeburt und Fruchtbarkeit, womit wir darin doch irgendwie beim Zwölfgötterglauben fast schon sind, weil zumindest verwandte Wesenheiten verehrt werden.
Vor allem ist ja wichtig in dem Zusammenhang, dass für die Ahas ja der Tod auch Wiedergeburt bedeutet. Ne? Das ist jetzt nicht der Tod ist tot. Es gibt zwar auch den endgültigen Tod, also den Ausstieg aus dem ewigen Kreis, aber deswegen sind die Ahas ja auch Rizha, nämlich das ewige Volk, das im Kreislauf der Wiedergeburt immer ist. Was
sehr buddhistisch mit dem Heuten
etc. ja gar nicht so, also ziemlich zusammenpassend ist. Ne? Und die beiden Götter sind die wichtigsten. Ich fand aber zum Beispiel, also Ranga, nicht Götter, fand ich Sathuar und Sathana. Oh Gott, ich kann es nicht sprechen.
Sathuar und Sathnaf.
Genau. Fand ich super interessant, auch in dem Zusammenhang, denn das eine ist Leben, Geburt geben, das andere ist dann eben Zeit, Vergänglichkeit, Unendlichkeit und Nehmen, was auch ein Kreislauf gleichzeitig bildet. Also da kann man ja ganz viele Parallelen zu Erde oder Aventurin selbst ja ziehen.
Ja, und zu den Wesenheiten, die man aus dem göttlichen Pantheon ja auch kennt. Oder zum, was heißt aus Pantheon, oder so also von den göttlichen Figuren, die da in Aventurin oder auf deren wirken.
Ja. Sathuaria und Sathinaf. Was ja, vielleicht auch noch ein Ranga ist, den man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist Shrsirsr. Ich weiß nicht, wie weit es akustisch verständlich war. CHR-SSIR-SSR. Das ist ein Ranga, der sich vor allem mit Herrschaft und Krieg assoziiert, was vielleicht kurzzeitig Assoziierung mit dem Namenlosen wecken könnte, aber hier tatsächlich nicht der Fall ist. Und den die Kisr verehren, also diese eben dieser Strom an Stammesachas, die eine neue Hochkultur bilden wollen. Und die besagte Flugechse, die vernunftbegabte Flugechse, sieht sich auch quasi als Auserwählte oder fast schon als Avatar dieses Ranga aus, den ich nicht noch einmal aussprechen möchte. Dementsprechend ist das ein Ranga, der wahrscheinlich auch in der nahen Zukunft in Aventur eine größere Rolle spielen wird als vielleicht manch anderer.
Also es beißt sich von meiner Vorstellung auch so ein bisschen mit diesem Beschwichtigungsansatz, ne? Also wenn jemand sich als Avatar von etwas ich weiß nicht. Da stoßen wieder irgendwie zwei Vorstellungen, also religiöse Vorstellungen irgendwie gegeneinander, so finde ich.
Oder vielleicht ist es aus dem Selbstverständnis, dass man eine neue Hochkultur bilden möchte, auch abzuleiten, dass man sagen muss, okay, wir sollten uns nicht nur verstecken und verkriechen und beschwichtigen, sondern eben quasi auch die Macht ergreifen, weil es gibt durchaus auch Achas-PriesterInnen und gibt zumindest angeblich, gibt es bis heute PriesterInnen, die göttliche Kräfte erhalten von Charib-Is, einer weiteren Ranga, die wahrscheinlich oder möglicherweise wahrscheinlich mit Charybdoroth gleichzusetzen ist, weil sie eben auch für die Untiefen das Meer steht. Was natürlich sehr spannend wäre, wenn es tatsächlich noch Priesterinnen gibt, die quasi kamale Kräfte von Charybdoroth haben vor ihrem Fall in die Niederhöllen und vor ihrem Werden zur Erzdämonin, womit ja eigentlich ihre kamalen Kräfte auch erloschen sind, mehr oder weniger.
Genau, denn sie soll ja sozusagen eine auch wohlwollende Seele damals gehabt haben. Also nicht nur eben das typisch Böse, sondern eben auch das andere Gute auch in sich, eine wohlwollende Seele. Und auch sowas wie Beschwichtigung, Regen, Flut, Tiefsee, Wasser, Meer, all das wird damit verbunden. Im aventurischen Glauben ja geteilt ist, die Herrschaftszonen und das Gute und das Böse im Meer ist da, glaube ich, einfach in einem drin.
Ja, das hatten wir ja schon in unserer Sphärenfolge ja auch schon mal angesprochen mit diesem Gut- und Böse-Einteilung bei den Dämonen, ob das so wirklich hinkommt, ne? Oder könnt ihr da nochmal nachhören?
Ja, also.
Was ich aber sehr spannend bei Nachhass finde, ist, dass der Namenlose nicht nur nicht vorkommt, das hatten wir ja schon auch in anderen Pantheen, aber es gibt auch nicht wirklich eine Entsprechung. Also es gibt grundsätzlich, lehnt man Chaos ab und eine Ordnung wird präferiert. Aber wahrscheinlich, weil die Ranga selbst nicht so eindeutig positiv oder gut aufgestellt sind, gibt es nicht direkt einen Gegenspieler oder eine Wesenheit, die quasi Feind der Ranga ist, sondern es gibt die Ranga und das war's.
Ja.
Ja, und in unterschiedlichster Ausprägung, ne?
Ja. Ja.
Gibt wohlwollende Ranga vielleicht und welche, die nicht so wohlwollend
sind. Wobei es gibt ja noch einen, den fand ich super spannend. Den würde ich jetzt nicht sagen als Gegenspieler, aber es ist ja der Tha. Ich hoffe, ich spreche. Also V.
Wir sprechen das aus, wie wir es wollen, weil keiner von uns hat eine gespaltene Zunge.
steht für den endgültigen Tod. Und derjenige, der den Kreislauf der Wiedergeburt beendet, was man gleichzeitig fürchtet, aber ich habe auch gelesen, soll gleichzeitig ja auch eine Ehre sein, eben dann in das Reich einzuziehen und aus dieser Form der ewigen Wiedergeburt sich zu lösen.
Ja, ich glaube, man kann allgemein
sehr deutlich in sich, aber
man kann
eine sehr eigenartige Vorstellung, ja.
Dass Wiedergeburt ein sehr zentraler Aspekt in der Weltsicht und dem Verständnis der Achas ist, weil es auch so ein bisschen das Handeln von Achas sehr stark bestimmt, weil die Erhaltung des Volkes damit über dem Individuum steht. Das Individuum wird immer wiedergeboren, aber es kann ja nur wiedergeboren werden, wenn es auch Achas gibt. Das heißt, der Erhalt des eigenen Stammes, der eigenen Kultur oder der Achas als Ganzes ist stets wichtiger als das Wohlbefinden oder das Überleben des Einzelnen, weil der Einzelne, das ist im Endeffekt ein Körper, der durch einen neuen Körper ersetzt werden kann. Was auch sicherlich spannende Spielansätze bieten kann, wenn man einen Achas spielt oder einen Achas als NSC mit der Gruppe konfrontiert, wenn ja eben diese Vorstellungen aufeinandertreffen und der Achas zum Beispiel wenig Verständnis dafür mitbringt, warum das Risiko zu sterben bei etwas für diese Unschuppigen, diese Glatthäute oder auch Behaarten so ein großes Thema ist, während er selber sagt, ja gut, aber wenn ich jetzt hier, oder sie selber sagt, wenn ich hier sterben soll, dann, wenn das der Sache dient und mein Volk erhält, dann ist es richtig so.
Ja, wobei kompletter Selbsterhaltungstrieb, Negierung ist ja da auch nicht da, ne? Also komplett lebensmüde sind sie ja, es muss einen Grund haben, ne? Hast du aber auch
ja, genau, es muss schon Wert haben für den gesamten Stamm. Aber es ist halt schon recht klar, dass es halt, wenn der Stamm profitiert, ist der Einzelne nicht wichtig.
Ja, wie steht ihr allgemein dazu, Achaz in Heldengruppen zu integrieren?
Also ich glaube, einen Achaz selber zu spielen, ist äußerst anspruchsvoll, weil zum Beispiel auch Achaz anders kommunizieren und das am Spiel durch umzusetzen äußerst herausfordernd ist. Die Achaz-Sprache ist relativ monoton, weil keine Lippen, die Laute in dem Sinne formen können, die gespaltene Zunge, die einfach einen anderen Klang erzeugt als eine menschliche Stimme. Und die Sprache wird sehr geprägt durch Gestik und nicht durch Mimik, weil auch die Mimik von Achaz sehr unausgeprägt ist durch ihre Physiognomie. Weil zum Beispiel kann eine Aussage durch die Aufwärtsbewegung der Arme zu einer Frage werden, durch die Abwärtsbewegung zu einer Aussage, und wenn man quasi die Arme nach vorne stößt, ist es wie ein Ausrufezeichen. Das heißt, also ich glaube, da muss man sehr viel Vorbereitung und Arbeit reinfließen lassen, wenn man selber Achaz spielen möchte. Und es sind, glaube ich, ganz ohne Frage die Spezies, die am kompliziertesten zu integrieren ist, weil du ja schon darüber nachdenken musst, okay, welche Szenarien sind überhaupt spielbar? Spielt die große Kälte eine Rolle? Achaz raus. Oder es geht sehr viel darum, dass der Achaz irgendwie das Ganze durchstehen kann. Achaz sind in fast allen Regionen Aventuriens fremd und wahrscheinlich sind Achaz die meistgehasste Spezies, die nichts dafür kann, weil sie selber eigentlich nie Kriege angefangen haben. Sie waren ja immer nur Werkzeug in der Hand anderer. Aber sowohl die Zwerge hassen alles Echsenartige, als auch die Novadi, was natürlich auch den Raum, in den Achaz sich bewegen könnten, massiv einschränkt. Weil eigentlich wirklich positiven Kontakt haben die Achaz hauptsächlich mit SüdaventurierInnen. Da gibt es großteils, also gibt es Handel, aber sehr überschaubar. Und wenn man in Selem und Umgebung sich bewegt, dann gibt es auch ein Zusammenleben mit Menschen und engen Kontakt. Aber da endet es auch fast schon. Und ich glaube, in allen anderen Regionen bleibt der Charakter immer ein extremer Exot, der sich auch wesentlich schlechter ansatzweise tarnen kann. Weil ein Zwerg kann auch mal als kleines, also kann versuchen, als Kind durchzugehen oder als sehr kleiner Mensch. Und selbst wenn nicht, ist es menschlich genug, dass die meisten sich schnell dran gewöhnen können. Aber nach Hass.
Die meisten Menschen wird der Zwerg auch gewöhnt.
Ne? Ja, aber eben auch Elfen und Orks und Goblins haben natürlich auch viele Konflikte, aber die haben zumindest nicht das Problem, dass sie einfach erstarren, wenn es zu kalt wird.
Also ich würde es halt, weil es Ultra-Exot halt wirklich auch sehr, sehr selten nur zulassen als Spielleiter. Das Szenario muss halt stimmen. Also ich kann kein Stadtabenteuer in Gareth spielen mit einem Achaz in der Gruppe. Also da hat der keinen Spaß und die Gruppe auch nicht. Also
auch in den Norden. Nicht jetzt kein ja. Helden.
Klingen der Nacht würde ich auch nicht spielen mit einem Achaz, ne? Da nicht viel zu tun.
Und was machst du so? Ich stehe immer noch erfroren in der Ecke rum. Ich meine, selbst in Orkland-Achaz ist halt noch, ja, okay, ich bin im Winterschlaf. Ja. Ihr holt mich irgendwann wieder raus, wenn ihr nach Süden segelt, okay? Nee, also ich glaube, Achaz werden immer, also ich glaube, es muss fast umgekehrt aufziehen. Man muss sagen, okay, wollen wir mit einem oder mehreren Achaz in der Gruppe spielen? Und dann quasi passend nach einer Kampagne, nach Abenteuern suchen oder selber was entwickeln, damit es auch irgendwie dem Ganzen gerecht wird. Weil ansonsten ist der Achaz halt, also der Achaz wird jeden Plot massiv verändern, allein dadurch, dass ein Achaz an ihm teilnimmt. Und ich glaube, dann ist es leichter bewusst zu sagen, okay, wir fangen mit dem Achaz an und schauen dann, was wir damit spielen, als zu sagen, okay, das spielen wir und dann kommt jemand an und sagt, ich möchte einen Achaz spielen. Ich glaube, es ist schon. Also im Endeffekt sind ja schon Orks und Goblins schwer spielbar, aber ich glaube, die Achaz toppen das nochmal ordentlich.
Wobei, eins muss ich sagen, und ich habe mich noch nicht sehr explizit damit beschäftigt und noch nicht so sehr ausführlich, aber ich glaube, Werbung an dieser Stelle, die mächtigste und größte Steilvorlage kriegt man mit der Scratchung-Kampagne.
Ich habe die tatsächlich nicht gelesen und bewusst nicht gelesen, weil
ich
sie eventuell selber zu spielen. Ja,
viel um die Achaz und um das.
Aber dann ist schwer die Frage, ob die Kampagne auch so geschrieben ist, dass ein Achaz als Spielercharakter in der Kampagne wieder aufgeht oder ob es nicht mehr darum geht, dass sich nicht Achaz mit Achaz auseinandersetzen müssen in der Kampagne. Weil das ist ganz oft das Problem mit diesen Kampagnen, dass sie eigentlich überhaupt nicht die Perspektive, also ich weiß es hier nicht, ich will das nicht ausschließen, dass das gut aufgearbeitet ist, aber oft ist es so, dass solche Kampagnen eigentlich gar nicht den Raum dafür bieten, einen einheimischen Charakter zu spielen, weil es sehr viel in der Kampagne darum geht, dass die Charaktere eben nicht einheimisch sind. Ich fände es sehr schön, weil es eben das mal ermöglichen würde. Es wäre einfach, also ich fände es total spannend, wenn es aber das vielleicht für eine Kampagne ein bisschen zu drastisch irgendwie nach Hassgruppe zu spielen. Aber ja, muss da eben sehr darauf achten, was man genau spielt und ob das Ganze wirklich so umsetzbar ist, wie man sich das vorstellt.
Also auf jeden Fall, das Abenteuer habe ich jetzt aber auch noch nicht explizit gelesen. In der Echsensümpfe-Spielhilfe gibt es ja ein Regionalabenteuer und das dreht sich selbstverständlich um die Ahas und da kann man auf jeden Fall sich auch sehr viel mit den Ahas und mit der Kultur und mit den Ahas als spielbare Heldengruppe auseinandersetzen. Und ja, der Einstieg in die Skritschu-Kampagne ist ja der Fluch von Ashgabal und wir werden das jetzt hier, glaube ich, nicht weiter aufgreifen. Aber die Skritschu-Kampagne hängt ja sehr viel mit den Ahas und mit dem, was da gerade passiert, zusammen und auch mit Bündnissen, Nicht-Bündnissen und allen möglichen Intrigen fast schon zusammen mit auch ein Teil der Geschichte der Ahas und da kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen auf den Bann oder umgekehrt. Jetzt sind wir glaube ich schon in der Spoiler-Ecke. Die Krone, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen. Jedenfalls mit Der Fluch von Ashgabal ist ja das Einstiegsabenteuer und geht dann ja weiter in die Skritschu-Kampagne, die es glaube ich vollständig ist. Und ich wette, da kommen wir aber noch ganz gut drauf zu sprechen. Ich hoffe dann mit entsprechenden...
Jetzt tease das doch nicht alles so an. Sag's doch einfach.
Ich hoffe, wir hoffen, oder? Genau. Ja, aber auf jeden Fall, wenn man sagt, boah, das finde ich jetzt total interessant, da möchte ich mich weiter auseinandersetzen, dann und vielleicht tatsächlich was Großes spielen, dann wäre, ich glaube, das geeignetste wäre das Einstiegsabenteuer, der Fluch von Ashgabal oder das Regionalabenteuer eben zu den Echsensümpfen. Und dann eben die darauffolgende Skritschu-Kampagne, wo man durchaus wirklich Ahas auch spielen kann und sogar von Vorteil sind.
Also du hast das gelesen?
Noch nicht alles, aber das Einstiegsabenteuer. Und dann bin ich jetzt so in...
Und
wollte
da ist,
dann
es, und da ist dieser Fallstrick, den Atta gerade beschrieben hatte, kein Problem.
Denn die Skritschu-Kampagne betrifft nicht nur menschliche Magier, sondern die Zukunft des Ahas.
Ganz kurz, wir haben jetzt den Namen jetzt ungefähr ein Dutzend Mal reingeworfen.
Spoiler, ganz großer Spoiler. Also, wer das jetzt noch spielen wollte, tatsächlich, die Skritschu-Kampagne dreht sich sehr viel um die Manipulation der geschuppten Völker und ihre Chimären und die exischen Artefakte und das Erbe Zetas.
Nachdem wir jetzt den Namen so oft gedroppt haben, magst du auch kurz erklären, wer die Skritschu eigentlich sein ist oder sein soll?
Ja, die Skritschu. Die Skritschu-Kampagne. Wir sind ja schon im Spoiler.
Nicht die Kampagne, wer die Skritschu selber ist. Es geht gar nicht um die Kampagne, sondern also wir haben den Namen jetzt schon so oft gedroppt.
Genau.
Vielleicht sollten wir kurz erklären, was für ein Wesen das ist.
Ich kurz erzählen, die Skritschu. Also abgesehen davon, dass sich dann eine ganze Kampagne drum geht, das ist eine uralte, schlangenleibige Chimärenmeisterin. Und sozusagen eine Schöpfung oder die Dienerin Asphalots. Und sie spielt jetzt eine ganz große Rolle in der Kampagne, aber im Prinzip ja kann man grob sagen, sie erschafft Chimären oder hat Chimären erschaffen, manipuliert Ahas-Stämme, besitzt Agenten in verschiedenen Städten und versucht, die exische Macht für ihre eigenen Ziele zu nutzen. Und ja, also die das ich, solche Wesen an sich haben. Macht.
Was ich bei der Skritschu auch...
Entschuldigung, aber ich bleib dabei. Alles, was ich jetzt so gehört habe, also ich höre mal raus, Juli will hier nicht großartig spoilern, ist okay. Sollten wir vielleicht auch nicht machen. Aber sprecht, also falls ihr das machen wollt, ihr wollt ein Achatz spielen und ihr habt jetzt gehört, neulich in der Abiturin hat gesagt, wir dürfen hier die Scratch-Kampagne, ja, das ist super und so. Spricht das bitte ganz deutlich mit der Gruppe und mit dem Spielleiter ab, ob das wirklich keinen Fallstrick hat. Denn auch das, was Juli jetzt gesagt hat, ich hab's nicht, also ich hab's auch nicht gelesen, Ataya auch nicht, aber selbst aus der Beschreibung, was Juli jetzt gesagt hat, würde ich ableiten, spielt es nicht mit einem Achatz. So. Also, weiß ich nicht. Also wenn in der Kampagne selber drin steht, man soll es mit Achatz oder man kann es mit Achatz spielen. Okay.
Ja, warte. Bevor wir jetzt ganz kurz, gib mir eine Sekunde, ich wollte einmal in die Helden, weil der Fluch von Ashgrabal, muss man ja dazu sagen, das ist ein Einstiegsabenteuer, was so konzipiert wurde, dass man sogar schon vorgefertigte Helden hat. Ah, jetzt muss ich aber einmal gucken, welche sich da befinden, denn wenn ich mich nicht irre, befindet sich unter den vorgefertigten Helden sogar ein geschuppte Heldin. Aber ich gucke das nach, bevor ich jetzt wirklich was Falsches erzähle.
Und selbst wenn es so wäre, würde ich trotzdem vorsichtig sein, diesen Charakter zu spielen.
Ja.
Also allgemein bietet es sich immer an, Charaktere mit der Spielleitung zu besprechen, bevor man sagt, hier, das spiele ich und fertig und 8 Seiten Hintergrund und 20 Stunden Charakterbau investiert hat. Aber gerade bei allem, was exotischer ist, ist es immer sinnvoll, auch wenn es möglicherweise Indizien dafür gibt, dass diese Exotik in dieser Kampagne keine große Rolle spielt, weil man nicht weiß, was die Spielleitung selbst vielleicht damit anfangen möchte mit dieser Basis. Und ob sie vielleicht sich komplett schon im gedanklichen, ja, okay, und die Achas und hier und da und gar nicht, also dass das überhaupt keine Option im Kopf der Spielleitung war, das einfach frühzeitig zu kommunizieren und zu schauen, ob beide Seiten da auch irgendwie zueinander finden.
Ja, also wenn wir mal drüber gucken, nebst den typischen Helden, es gibt eine Spinnenhexe als vorgefertigten Charakter für die Einstieg der Fluch von Ashgrabal. Dann gibt es Xandijida, das ist die freundliche Meuchlerin. Nämlich von der Bruderschaft vom zweiten Finger Zars. Dann gibt es...
Auch sehr fragwürdiger Anfängercharakter, würde ich mal sagen.
Hexander Montazzi, die heimliche eiserne Schlange. Das ist ein Drakonita. Dann Karma Bint El Nada, eine Kriegerin aus der Wüste. Es wird wirklich jetzt ganz, ganz skurril.
Ich stelle mir jetzt schon die Heldengruppe vor. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ist noch, aber jetzt kommt's. Es gibt Dyrsar, die Botin des Zerschmetterers. Die Gigizr, die Shishsar, ist eine Ahas vom kriegerischen Stamm der Tzkisr, der sich als Schutzmacht aller Ahas versteht. Als höchsten Ranger verehren sie den geflügelten, zerschmetterten Tisiris, der ihnen diese Aufgabe durch die intelligente Flugechse und Stammesgründerin Fritzra übertrug. So folgen die Hohepriester im strengen Kastensystem direkt auf Fritzra und führen den Stamm. Ich habe jetzt keinen Sprech. Es ist ein Ahas, die Kultur, die Tisiris, also der dritten, die wir hier angesprochen haben, mit der entsprechenden Anführerin dieser Flugechse. Gott, das klingt jetzt schrecklich. Erfahrungsgrad ist übrigens hier meisterlich. Der Heimatort sind die östlichen Sümpfe und die Profession ist die Chris-Ris-Priesterin. Ja, eine Haas-Held ist somit spielbar. Auch wenn ich das natürlich schwierig finde, wenn sich in dieser Gruppe tatsächlich auch mal eben einfach die liebe Kantina Biet El Nachda befindet, nämlich ein Novadi-Mensch.
Ja, also ich stelle, also auch der Drakonita, also oder die Spinnenhexe, ach, das ist Pulver Wilde in dieser Gruppe.
Also ich hatte mir wirklich nur das Abenteuer angeguckt. Ich hatte mir nicht die Helden einzeln jetzt angeguckt. Und das ist, wow. Aber gut, es ist ja auch Erfahrungsgrad meisterlich. Und ich glaube, der Einstieg ist jetzt auch nicht für Einsteigergruppen gedacht. Das ist zwar das Einstiegsabenteuer in die Kampagne, aber allein der Erfahrungsgrad ist ja meisterlich, ne?
Ja, das heißt ja nur, dass die Helden erfahren sind, ne? Und nicht.
Auf ins Abenteuer Ashgabal ist jetzt, glaube ich, sogar eingestuft als Komplexität für Spieler und Meisterin, für Spieler Mittel, für Meisterin Mittel. Erfahrung der Helden ist meisterlich. Das heißt, wir haben hier nicht ein Einstiegsabenteuer für Einsteiger. Aber wir waren ja sowieso 30 Folgen, Bücher, sonstige Geschichten später, bis man überhaupt zu den Ahas kommt, richtig?
Ja, also es würde mich tatsächlich überraschen, wenn Leute sagen, boah, ich fange gerade frisch mit DS an, lass uns mal die Scratch-Kampagne spielen. Das klingt naheliegend.
Das ist aber super Einstieg, ja.
Ich möchte mal ganz kurz einen Bogen schlagen, weil die Scratch-Show wurde ca. 2000 nach Bossmann-Fall von Enchar Sagesi, einer Inkarnation Borbarats, einer Exischen, erschaffen. Als Chimäre, ist eigentlich Chimäre, die Chimären schafft. Zwei kurze Ergänzungen, die nichts mit dem zu tun haben, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Sie trägt übrigens den Asphalot-Splitter aus der Mondkrone, also ein Heptarchen. Und sie ist das einzige bekannte Wesen mit einem menschlichen Tiervertrauten, nämlich Algorthon. Was ich aber eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus möchte, nämlich, da schlägt sich irgendwie schon so ein bisschen eine Verbindung, weil etwas anderes, was eine große Rolle in der Geschichte der Achas spielt, ist Bastrabuns Bann. Bastrabun war, glaube ich, Kalif, auf jeden Fall, nee, ich glaube, Kalif ist zu früh, aber war auf jeden Fall eine relevante Person in der thulamidischen, nevadischen Vorgeschichte und hat den namensgebenden Bastrabuns Bann, also er war namensgebend für Bastrabuns Bann erschaffen, ein unglaublich komplexes Wirkding aus kamalen und magischen Traditionen, an dem aber auch elementar mitgewirkt hat Alice Sargo, und das ist Rohals exische Inkarnation. Und das ist gar nicht so weit auseinander, weil Bastrabuns Bann wurde 1753 vor Bostorans Fall, also nur 250 Jahre nach der Erschaffung des Kretschu, erschaffen. Und damit trennte Bastrabun die Echsensümpfe und das diamantene Sultanat, was damals die Kom und die heutigen Thylamidenland umfasste. Und das ist bis heute eine Art, wie eine Art Barriere, weswegen die Achas relativ selten überhaupt in die Kom vordringen können. Ist aber gleichzeitig ein sehr komplexes Konstrukt, was jetzt zusätzlich noch beeinflusst wird, das hat Julie vorhin schon angeschnitten, weil auch der auch schon angeschnittene Scar Shresint versucht, eben diesen Bastrabuns Bann umzuwandeln als sogenannte Krone der Echsensümpfe und eben an diesen grundsätzlichen Eigenschaften dieses Zaubers oder dieses Wirkkonstruktes rüttelt, weil damit zum Beispiel auch verschiedene Gefahren gebannt wurden, die an Orte in den Echsensümpfen gebannt wurden und überhaupt nicht hervorbrechen konnten, die jetzt wieder freigesetzt werden, weil er eben quasi darauf also aus diesem Bann heraus etwas schaffen möchte, was ihm ermöglicht, ein sicheres Echsenreich in den Echsensümpfen aufzubauen. Aber das heißt, dass sowohl Rohal in seiner exischen Inkarnation als auch Borbarat in seiner exischen Inkarnation beide ganz wesentlich auf den modernen Konflikt der Achas einwirken, weil der eine hat den Zauber geschaffen, der jetzt die Grundlage dieses Werks von Scar Shresint wirkt, und der andere hat das Wesen geschaffen, das als Kretschu versucht, gerade ganz massiv in den Echsensümpfen einen Einfluss zu gewinnen.
Und nochmal Werbung an dieser Stelle, wen das Thema zum Beispiel interessiert mit dem alten Bastrabuns Bann. Hier setzt tatsächlich das Regionalabenteuer der Echsensümpfe an, was im Übrigen die Krone der Echsen bedeutet und was der Versuch sein soll, Bastrabuns Bann umzudeuten und zu einem Schutzwall für ein neues Ahas-Reich zu machen.
Aber
spielt das mal.
Was übrigens für Achas als Spielercharaktere spricht, zumindest als Spielerin, vielleicht nicht unbedingt als Spielleitung, ist, dass Achas verschiedene Wesen abrichten und reiten, unter anderem Hornechsen. Das sind, also ich glaube, am ehesten erinnern sich so an übergroße Triceratops, würde ich sagen, oder nicht mehr übergroß, an Triceratops habe ich mir im Kopf. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so stimmt für das aventurische Bild. Dann korrigiere mich sonst gerne. Aber auch Kaimane und Raptoren sowie Schlinger. Und also ich hätte schon irgendwie Bock, einen Achas zu spielen, der auf einen Schlinger durch die Gegend reitet. Ja. Ich glaube, es kann sehr viele Plots sehr massiv sprengen. Definitiv. Aber weil so eine Garretta-Kanalisation könnte ich mir schon wieder vorstellen. Dann vielleicht eher ein Kaiman. Stell dir mal vor, so ein Achas, der sich im Rücken des Kaimans festhält und dann im Highspeed durch die Kanalisation von Garret schwimmt. Die habt ihr zuerst gehört.
Ja.
Aber ja, also
so ein Echsenreiter, ne?
Auch da sehe ich wieder die Parallele, die du schon mehrfach aufgemacht hast, zu den Warhammer. Heißen die da Echsenmenschen? Ich glaube, ja, X-Menschen. Ja. Mhm. Weil auch das ist ja, also findet man ja eigentlich alles da wieder. Also ich glaube, da ist schon sehr stark Inspiration hergeflossen.
Alter, aber es ist ganz einfach, wir müssen in die Sketchup-Kampagne dann einsteigen, wenn du das unbedingt spielen möchtest. Denn, ich spoiler hier nochmal, selbst das Einstiegsabenteuer sieht Flugechsen und Luftkämpfe vor.
Guck mal, also
Luftkämpfe sind bei DSA sicherlich sehr entspannt und unkompliziert geregelt.
You heard it here first. Juli leitet für uns die Sketchup-Kampagne.
Ich kann kein einziges Wort daraus aussprechen, geschweige denn,
dass irgendeinen
Protagonisten, Antagonisten oder irgendeine wichtige Person merken könnte. Denn für mich sehen die Buchstaben alle Buchstaben in der ganzen von Chrisses Ritt über Kürze zu Thron über alle gleich aus.
Mach's einfach wie jede gute deutsche Spielleitung, wenn kein Name einfällt, nutz einfach irgendwelche Namen, die deutsche ältere Männer oder Frauen im Schnitt tragen. Uwe, Gerd, Hildegard und benenn die Leute.
Hildegard! Hildegard finde ich super.
Ja, das ist übrigens auch, das wäre auch so ein Spielleiter oder Spielertipp, den ich auch hätte, weil das ist halt auch so ein Fallstrick, den ich halt auch habe mit den Arats oder mit den Thematiken, die um sie herum existieren, ist halt diese Sprache. Und das ist wirklich sehr, sehr ermüdend, diese Fachbegriffe irgendwie dann zu lesen und umzusetzen. Da gebe ich Juli völlig recht. Mhm. Ein Spielleiter, den ich mal hatte, der hat das irgendwie gesagt, so, ja, stell dir einfach irgendwie eine Schlange vor und, ne, irgendwie so parcelmäßig wie bei Harry Potter, ne. Aber das hilft meistens auch nicht wirklich. Von daher, wenn man das konsequent machen will, sucht euch die Worte raus. Also, die sind ja meistens Eigennamen. Und wandelt die um in irgendwas, was mehr Vokale hat.
Gibt auch eine grundsätzliche...
Ich würde ein paar Vokale dazwischen setzen und
ja, damit es gibt auch eine offizielle Namen. Empfehlung aus der Spielhilfe. Und zwar immer dann, wenn einem ein Vokal fehlt, einfach ein I einsetzen. Das ist dann quasi nicht die Sprache der Achas, aber es ist eine Sprache, eine Aussprache, die Achas bei Menschen und anderen nicht, anderen mit so faulen, langsam tummen Zungen versehenen Wesenheiten akzeptieren. Also dann wird halt eben aus Gottheiten wie eben Schirsirsir. Und dann kann man es zumindest aussprechen und verstehen. Und vor allem, es wird nicht automatisch von der Geräuschfilterung bei Discord rausgeholt. Ich hoffe, dass wir möglichst viele dieser Geräusche durchbekommen haben, aber ich würde mich auch nicht verbürgen wollen, dass nicht irgendwo jemand gesagt hat, das ist Lärm. Das kann keine Absicht sein.
Und vor allem kann man es auch unterscheiden. Also wenn ich in so einem Abenteuer oder in einer Kampagne dann das Ganze spiele, also entweder gebe ich da eine Namensliste dann raus, würde ich wahrscheinlich machen, damit die Leute auch wissen, wovon ich rede. Und zwar vielleicht sogar den Originalschreibnamen und daneben, wie ich es ausspreche, also die Aussprechweise, ne, mit Rir oder Skar Shir Shinst. Aber damit wird es halt unterscheidbar für unsere Ohren, weil alles dazwischen ist einfach wie ein Gegurgel und Geäße.
Ist übrigens interessant, weil ich habe ja Hebräisch gelernt, ne? Und Hebräisch ist auch eine Sprache ohne Vokale und also im Ursprung. Und es gibt ja nun auch irgendwie auch ganz viele Ch-Laute, ne? Also als Sprache. Und Da sehe ich Parallelen schon, ne? Irgendwie, die haben
ich bin mir nicht sicher, ob ich in diese Richtung weitergehen möchte, weil das hat irgendwie so dieses Echsen und JüdInnen zusammenbringen. Ich glaube nicht, dass das eine Intention war, aber das bedient Bereiche, glaube ich, in die man nicht tiefer vordringen sollte unbedingt.
Darum ging es mir jetzt überhaupt nicht. Es ging halt nur um den Sprachtyp, ne? Und im Arabischen ist es ja ähnlich, die Sprachen sind ja verwandt. Das ist irgendwie super spannend. Also was Julia gerade irgendwie sagte, so von der von Vokale ersetzen und dass es dann irgendwie unterscheidbar ist, welcher Ton, ne, zu welchem gehört. Ne? Das ist, finde ich, gerade sprachlich interessant, ja.
Das gurgelige oder das ist jetzt nicht so das Problem, aber das aneinandergereiht ohne Vokale dazwischen ist halt. Also unsere Ohren, die europäischen Ohren, ergibt das ja keinen...
Ja, dann spiel es halt mal bei 40 Grad Hitze im Sommer. Ne, und dann hast du eine ganz trockene Kehle von den ganzen.
Also das ist Qualis Tipps für den Sommer. Ganz viele Achas-Namen aussprechen, dann trinkt man automatisch genug.
Ja. Auf jeden Fall, für die Achas kann man tatsächlich das Regionalabenteuer empfehlen. Die Skretschu-Kampagne. Definitiv, wenn man dann größer, weiter, mächtiger gehen will. Und was ich so interessant finde, Maraskan. Vielleicht endet man dann noch in Maraskan weiter. Denn die Maraskan-Spielhilfe wird ja Ende des Jahres kommen. Von daher, wer weiß, welche Verbindungen da noch vielleicht geschlagen werden.
Ihr könntet auch, wenn ihr Anfänger, also das heißt Anfänger, also wenn ihr ein bisschen was über die Echsen irgendwie erfahren wollt, könnt ihr auch bestimmte Abenteuer aus der Filiason-Kampagne spielen. Die sind ja eigentlich auch mehr oder weniger meistens auch einzeln spielbar. Da gibt's auf jeden Fall auch Echsen zu sehen mit Historie.
Ja, auf jeden Fall, so wie ich das jetzt, ich habe nämlich kurz ins Regionalabenteuer nebenher geschaut, lohnt sich es durchaus, erst das Regionalabenteuer einzuspielen, dann in der Fluch von Ashgrabal einzusteigen und um dann drei weitere Abenteuer in der Skretschau-Kampagne zu spielen. Und damit ist man sowieso die nächsten Jahre dann beschäftigt. Ja, wenn man jetzt sagt, da möchte ich die nächsten Jahre nicht verbleiben. Ich glaube, zurzeit gibt es genug aktuelle Metaplot-Kampagnen, zwei sogar, die parallel stattfinden.
Ist die Skretschu-Kampagne inzwischen komplett erschienen schon?
Ja.
Ah ja, okay. Ja.
Ich weiß zwar nicht, ob das Gedruckte jetzt schon raus ist.
Ich meine schon. Ich glaube, ich hatte das Buch schon in den Händen. Also nicht, dass ich...
Göttin der Chimären. Ja, doch. Buch 3 ist auch raus, komplett.
Ja.
Inklusive sogar Zusatz. Also die Skretschu-Kampagne.
Das letzte Mal, wo wir hier mit dem Autor sprechen konnten in diesem Podcast, da war das, glaube ich, noch nicht alles erschienen. Wenn ich mich richtig erinnere.
Nein, richtig. Aber jetzt dürften wir ihn ja nochmal zu der Skretschu-Kampagne einladen, wo wir jetzt schon mal was über die Haas haben, eine Menge. Ne?
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch interessiert, dass wir den Autor mal einladen, vielleicht mal so einen Spoiler-Talk machen über die Kampagne.
Also, ja, und da ist, glaube ich, sehr viel Spoiler drin. Ne? Also,
interessiert euch das? Dann lasst es uns wissen. Dann gucken wir mal, was sich machen lässt.
Und lasst uns auch wissen, wenn euch irgendwas anderes interessiert, weil eure Themenvorschläge helfen uns auch weiter, weil, also wie man vielleicht so am Verlauf der Folgen nimmt, steigen wir immer tiefer in die Lore ein und immer tiefer in irgendwelche inhaltlichen Themen.
Und wir bewegen uns jetzt heute mit der jetzigen Folge tatsächlich auch sehr stark am Metaplot.
Ich würde aber auch glauben, sagen, lass uns mal ein Wrap-up gehen, weil also gerade zerfasert ist extrem.
Ja, genau. Einmal einfach nochmal, kommen wir mal zum Ende, würde ich sagen.
Ja, man kann natürlich über die Skretschu schon eine Menge erzählen und wir haben bestimmt nicht alles erwähnt, was wichtig wäre. Allein eine wichtige Persönlichkeit haben wir ja ausgelassen, nämlich Scar, der eine große Rolle auch im dem vorhin genannten Regionalabenteuer und damit durchaus den Einstieg in die Skretschu-Kampagne bildet, haben wir ja gänzlich ausgelassen, denn das ist eine Persönlichkeit, die versucht, alle Ahas zu vereinen und eine neue Zukunft und aufzustellen und eben mit einem etwas anderen Konzept als die drei Ahas-Gruppierungen, die wir ja genannt hatten. Es ist ein durchaus mächtiger Christolomant, der Visionen hat. Weiter spoilere ich noch nicht. Das wird dann tatsächlich ein bisschen in dem Regionalabenteuer interessant und vielleicht womöglich auch in der Skretschu-Kampagne, die ich, wie gesagt, noch nicht bis zum Ende gelesen habe. Ich bin erst beim Einstiegsabenteuer, von daher. Es bleibt spannend. Aber ja, kriegt man eigentlich Lust, wenn man das so alles hört, die ganze Geschichte hört und mal von der Aussprache absieht, das zu spielen? Das ist, also für mich ist das schon wie so ein eigenes zusätzliches, fast schon abgetrenntes Fleckchen von Aventurien. Es ist nicht mein Mittelaventurien, so, wo man sich so auskennt oder so. Ich finde den Zugang dazu etwas schwerer.
Also mich persönlich reizt es überhaupt nicht, Achatz zu spielen als Spielercharakter. Ich nehme Achatz eher als NPCs wahr in Aventurien. Von der Thematik her, was wir so beschrieben haben, finde ich das sehr interessant. Und ich würde das plotmäßig auch bespielen wollen. So, aber nicht als Achatz. Also, wenn es nicht anders geht, ja, aber es reizt mich einfach nicht, ein Achatz zu. Ich habe nicht diesen Kaiman-reitenden Typen wie Atta vor meinem geistigen Auge, da sehe ich mich einfach nicht. Ich glaube, das würde mir nicht liegen.
Ich würde tatsächlich auch sagen, Achas finde ich, also sind reizvoll für einen One-Shot, indem man dann halt auch sagt, okay, wir nehmen halt, es ist bewusst ein One-Shot, wo wir auch Raum lassen eben für die Charaktere und um das auszuspielen, um diese Exotik und die Kontraste zu thematisieren. Ich würde aber auch sagen, dass ich ein Achas in einer Kampagne hat immer das Risiko, dass entweder extrem viel Fokus auf dem Achas liegt und seiner Exotik oder der Achas am Ende ein Mensch mit Schuppen ist. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen eher exotischen Charakterkonzepten immer ein Thema, wo man halt ein Gleichgewicht finden muss. Das heißt, ich würde auch sagen, also ich finde den Plot an sich ganz interessant. Ich finde ihn also tatsächlich sehr diffus in der Spielhilfe und sehr, ja, es wirkt irgendwie noch nicht, also es wirkt so, als hätten wir die Spiele für 3 Jahren gebraucht, wenn der Plot einfach weiter fortgeschrittener ist, das Ganze irgendwie greifbarer und strukturierter ist. Ich finde es nicht uninteressant, aber ich glaube, die Echsensümpfe und die Scratch-Show stehen gerade nicht ganz oben auf meiner Liste.
Also ich finde es tatsächlich sehr losgelöst. So ein bisschen, wenn ich mal was ganz anderes, exotisches und dennoch mit Aventurien verbundenes spielen will, kann ich auch nach Myranor mittlerweile reisen. Also nicht reisen, aber spielen in Myranor. Ja, die Echsensümpfe sind da, aber das ist so aus meiner, ja, ich bin halt so entweder irgendwo aus dem Norden stammende Aventurier oder so ein Mittelreich-Aventurier, so ganz, ganz typisch. Ich habe ja immer schon liebend gerne in der Zwerge oder Menschen gespielt. Dann ist das, was ich meide, nämlich die Sümpfe da unten, das Elend da unten. Da gehe ich garantiert nicht hin, ne? So, und das ist auch garantiert kein Urlaubsort. Aber ich muss sagen, je mehr ich darüber gelesen habe und auch von den Abenteuern gesehen habe, finde ich es sehr spannend. Es greift viele, viele neue, andere Dinge auf. Und es ist eben nicht typisch aventurisch. Auch die Kristallomantie, was ganz eigenes, oder die Ranga, ne? Allein bei der Kristallomantie, dass wir hier Zeitzauber haben, was jetzt nicht so normal oder typisch aventurisch ist, ne? Wo wir durchaus vielleicht auch etwas haben können wie Schutz vor Satinavs Einfluss bei Zeitzaubern. Also ich finde das super, super sau interessant, aber ich finde es sehr, sehr groß und erschlagen und fast losgelöst von, ich glaube, der normalen Mittelreich-Geschichte. Wobei da ist ja auch wahrscheinlich eine Menge gerade passiert, aber die Kampagnen sind ja jetzt noch nicht abgeschlossen, von daher.
Es ist für mich auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass das eigentlich in Spielerhand nicht wirklich was zu suchen hat. Also Zeitzauber ist halt echt eine Wucht schon, ne? Also in Spielerhänden. Da kann man echt so viel Unfug mitmachen. Also, ja, da muss man sich dann als Spielleiter überlegen, ob man sowas haben möchte. Also, weiß nicht. Ist auch wahrscheinlich historisch gewachsen auch, dass das klar gehört, das mit dazu und so. Und hat auch so seinen Reiz. Aber. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein Achatz-Skeptiker. Bleibe ich wahrscheinlich auch nach dieser Folge.
Ich bin tatsächlich nicht skeptisch, aber für mich wären bestimmte Konzepte oder Gruppenkonzepte oder allein dieses Konzept mit einem Draconiter und einem, gut, lassen wir mal die Spinnhex jetzt beiseite, mit dem Ahas-Priester und Südaventuria, ein Schwarzmagier ist dabei. Also allein diese Gruppierung
alles Exoten.
Ja, eine Sippenkriegerin der Novadis. Also ich stelle mir, wenn die jetzt wirklich so aus ihrer Sicht, ich sag mal so, nicht sehr offen gespielt werden, sondern wirklich das, was sie ausmacht, dann stelle ich mir diese Gruppe unheimlich schwierig vor.
Also allein die Novadi sündigt ja nur, weil sie mit dem Achatz überhaupt irgendwie in Kontakt ist. Also der ist nun mal ein Geschubter. Tut mir leid.
Ja. Vielleicht kann man die abmachen oder so.
Deswegen frage ich mich. Aber allerdings muss ich sagen, Novadi jetzt, den würde ich sowieso nur so schwierig dort verankern. Gut, ich müsste mir natürlich die Charaktergeschichte dazu durchlesen und so weiter und so fort und ist wahrscheinlich auch im Grenzgebiet geboren oder so. Denn
also alleine, dass es eine Stammeskriegerin ist, zeigt ja schon, dass sie eher in dem liberalen Zweig der Stammeskultur der Novadis unterwegs ist. Von daher wird das wahrscheinlich auch da nicht so eng gesehen, aber ja, es klingt wirklich wie eine Gruppe aus Exoten.
Aber ich glaube, diese Frage können und sollten wir den Spielleitungen und den Gruppen überlassen, weil das, glaube ich, also es ist einfach eine sehr individuelle Entscheidung. Ja, es gibt ja auch Gruppen, genau, die sehr gerne exotische Charaktere einfach zusammenwerfen und auch einfach mal ein Auge zudrücken und sagen, jo, wir wollen Spielspaß. Es muss jetzt nicht unbedingt auch der innerweltlichen Realismus bis zum letzten Zentimeter des Rucksacks ausgeübt werden.
Es gibt auch Gruppen, die wollen die Welt einfach brennen sehen.
Ja. Ja. Gut, aber im Prinzip erklärbar ist es, warum sie da ist. Ne? Es ist eine Stammeskriegerin, die eben nach der zweiten Offenbarung Rastulas sich dem neuen Stamm Beni Kabira angeschlossen hat.
Ja,
also,
siehste, sage ich ja.
Ne? Genau. Ne? Und es geht ja auch um den Schrecken und den Kampf gegen die Vielbeinigen und Chimären. Weißt du, so der Feind meines Feindes ist mein Freund. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ja. Ne? Also, ich glaube, wenn man sich da einarbeitet, passt das schon alles thematisch zusammen. Denn ich glaube nicht, dass die Autoren da ganz wilde Dinge zusammengesetzt haben. Ich glaube, das ist ganz gut alles zusammenführbar und erklärbar. Erfordert aber natürlich entsprechend auch Wissen, finde ich. Meine persönliche Meinung nicht nur vom Meister, sondern auch vom Spieler. Und also wenn ich das Abenteuer vom Regionalabenteuer bis über eben den Einstieg in die Kampagne lese, was ich als Spieler nicht tue, dann wird mir einiges klar. Tue ich das als Spieler nicht? Muss man vielleicht sich mit dem Meister vorher für über bestimmte Dinge absprechen, wenn man so eine Gruppe spielen will, glaube ich. Ne? Aber spannend finde ich es. Ja. Also spannend finde ich es schon. Ich sehe es halt nur nicht so als die typische Verbindung zu einem Mittelaventurier, der auf die große Reise geht. Also vielleicht auf die große Reise schon, aber mein Alrik wandert nicht einfach mal nach Seelem.
Nicht.
Ich glaube, nach Seelem kann man auch echt nicht mehr gut wandern.
Also einmal vielleicht. Die Frage ist, ob man ankommt.
Sehr sumpfig.
Ja.
Wie ist der Spruch? Einmal Seelem sehen und sterben? Ich glaube, der gehört dann da nicht hin, aber egal. Ja.
Ja,
Atas,
aber
ja. Haben wir deine Stichpunkte abgearbeitet, Atta, oder hast
ja,
du noch was offen?
Sonst hätte ich mich schon längst nochmal eingemischt. Also ist nicht jedes einzelne Stichwort komplett untergebracht worden, aber ich glaube, die wesentlichen Dinge sind untergebracht worden und die Folge ist
also
schnell lang.
Also wenn
genug.
Ihr da draußen jetzt irgendwie seid und sagt irgendwie, da fehlt aber was voll Wichtiges, dann lasst es uns wissen. Vielleicht machen wir eine zweite Folge über die Achats. Ich finde es auch immer noch sehr, sehr spannend, vielleicht auch mal nochmal über diese Kampagne, die auch in dieser Folge ja sehr, 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 sehr prominent ist, nochmal zu sprechen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, lasst uns auch das wissen. Genau, das hatten wir ja auch schon gesagt. Ja, und ansonsten, habt ihr noch irgendwas?
Nö.
Betretendes Schweigen. Das heißt, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächsten Monat wieder mit einem völlig anderen Thema oder vielleicht auch da schon über die Kampagne. Ach, wer weiß, was wir
so schnell nicht im Sommer.
Wir haben ja Sommerloch.
Ja, so. Mindestens 1-2 Folgen wird es, glaube ich, dauern, bis wir dann über die Scratch-Kampagne sprechen. Aber vielleicht kommt ja auch was spontan, wer weiß.
Euch überraschen. Ja.
Vielleicht sprechen wir auch was ganz anderes über.
Ja. Wir könnten eigentlich mal über XY sprechen. Ne? Ja.
Unsere Themenliste ist jetzt nicht zu kurz.
Nee, ist sie nicht. Uns fällt schon was ein. Ihr werdet es erfahren nächsten Monat, ja, jeden ersten Montag im Monat, also wenn ich es schaffe, kommt das schöne Ding hier raus und ja, wir sind ja gut dabei mit jetzt, glaube ich, 61 Folgen.
Ne? Also 30 drüber, das heißt, vor 30 Folgen hätten wir schon die Haas aufnehmen können, ne?
Ja, Frage ist halt, wann man beginnt, sich ernsthaft mit den Achats zu beschäftigen, ne?
Das hier ist übrigens Folge 62 schon.
Ja, die 61 vorher, sag ich ja. Also so war es gemeint. Nee, also, keine
doch,
Ahnung, wie
Moment, ich bin verwirrt. Ja. Nee, ist sogar Folge 63.
Ah, guck mal, dann habe ich eine unterschlagen. Ach ja, die eine ist ja noch nicht veröffentlicht, deswegen ist das in meinem Kopf noch nicht. Ja, seht ihr.
Ja.
Ach, Aufnahmen und Veröffentlichung, das ist immer ein bisschen auseinander. Aber gut.
Ihr hört, also für uns hört ihr uns in der Zukunft. Oder wir sind eure Vergangenheit.
Wo wir bei Zeitmagie.
Ich war Zeitreisemagie. Mhm.
Ja.
Frevel-Satinavs, ich sag's euch.
Aus Frankreich, ne? Um das nochmal aufzugreifen.
Ja, tschüss, Julie. Tschüss, Atta.
Koali. Und Adali.
Koali. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.